Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freizeitgolf. In der heutigen Episode geht es um Trainerstunden und wie man das meiste aus ihnen rausholt. Lena, wir haben in den letzten Wochen viel Zeit mit dem Trainer, mit der Trainerin verbracht und wollen jetzt unsere Erfahrungen teilen. Schön, dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen.
Absolut. Und ich glaube, man kann auch da, wie in so vielen Bereichen des Golfs, optimieren und möglichst viel eben aus Trainerstunden rausholen. Ich meine, Trainerstunden, wir wissen das alle, das ist eine Investition. Also das ist nicht gerade preiswert oder günstig, preiswert wahrscheinlich schon.
Seinen Preis ist es häufig wert,
meistens, ja, aber ja, günstig. Aber natürlich muss man eine Menge Geld irgendwie locker machen, wenn man regelmäßig mit einem Pro oder jemandem trainieren möchte, der eben einem was beibringen kann. Und deshalb haben wir für uns überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir, wenn wir Trainerstunden haben, eben auch dann das Maximum rausholen, weil man wird nicht innerhalb von einer Stunde sein Golfspiel revolutionieren.
Ja, und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Realistische Zielsetzungen auch für einzelne Stunden. Man wird nicht in der Lage sein, sich auf 7, 8, 9, 10 Faktoren zu konzentrieren, wo man dann gemeinsam mit dem Trainer dran arbeitet. Das heißt, es ist eine sukzessive Verbesserung, die schrittweise erfolgen muss. Und ich würde mal sagen, maximal so 3 Faktoren, auf die man sich konzentrieren kann, oder?
Also das ist zumindest so aus der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, irgendwo realistisch. Und auch da würde ich sagen, ist es abhängig davon, wie essentiell und wie grundlegend sind diese Faktoren. Also wenn es darum Sachen geht wie Standposition, Ansprechposition, das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als dass ich daran feile, wann ich meine Handgelenke freigebe. Also solche Themen, grundlegende Sachen, da kann man sich dann wahrscheinlich eher so auf 1, 2 Major Topics, sag ich mal, konzentrieren. Und bei kleineren technischen Stellschrauben kann man sich, denke ich, 3 Punkte gut rauspicken und an denen dann eben aber auch sehr, sehr diszipliniert arbeiten.
Ich finde, man kann es sogar noch ein bisschen anders differenzieren, als du es jetzt getan hast. Zum Beispiel auch verschiedene Schlagarten. Also wenn ich so auch an unser Mannschaftswochenende zurückdenke, ich sag mal so die Gewichtsverlagerung in der initialen Position, wenn ich aus einem Bunker raus spiele, wenn ich chippe oder pitche oder eben auch Abschläge mache, vielleicht auch aus verschiedenen Lagen, Hanglagen, das sind sicherlich so kleinere Faktoren, wo man sich so auf bestimmte Episoden des Schwungs quasi konzentrieren kann und häufig mit einer guten Ansprechposition und mit einem guten Verständnis für das, was eigentlich in dem Schlag passiert, schon richtig viel erreichen kann. Absolut. Und ich glaube, da kann man sich auch auf 3, 4 Sachen konzentrieren, aber wo ja die Gefahr liegt, man bekommt das dann mit Trainer gut hin und irgendwann steht man dann alleine auf dem Platz und denkt, oh Gott, wie war das jetzt? Und es ist noch nicht so gefestigt und wir wissen alle, nicht umsonst braucht vor allem Übung im Golfspiel Wiederholung. Und das ist nicht wilde Wiederholung, so viel wie geht und so viele Bälle auf der Range spielen, wie man aus dem Ballautomat raus bekommt, sondern eben vor allem gezieltes Training, was auf diese Faktoren eben abgestimmt ist. Und damit man das erreichen kann, glaube ich, braucht man Zettel und einen Stift oder ein Handy, wo man was eintragen kann, dass man eben weiß, was sind denn so die Gefühle, wie hat sich angefühlt, worauf muss ich achten? Und das kommt natürlich auch ein bisschen auf die individuelle Technik, auf die individuelle Lernweise an, aber ich brauche so Ankergefühle und ich muss irgendwie verstehen, wie ich das verinnerlichen muss. Und ich habe das ja im Moment mit meinem Griff, das haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch schon das ein oder andere Mal angesprochen, aber ich weiß jetzt genau, wie sich mein linker Arm vor allem anfühlt, wenn ich den richtigen Griff habe. Weil das ist für mich viel, viel eindeutiger als das, wie sich meine Hände jetzt anfühlen. Meine Hände fühlen sich nicht mit meinem Körper vereint. Aber mein linker Arm, der gibt mir da guten Aufschluss und deswegen habe ich mir das notiert. Und ich denke, wenn man solche Trainerstunden viel mehr reflektiert, viel mehr auf die wirklichen Stellschrauben auch eingeht, dass man auch deutlich, deutlich mehr eben mit rausnehmen kann.
Ist ja ganz oft so im Leben, dass man durch Einführen von Systemen einen Mehrwert bekommt und eine Effizienzsteigerung. Und genauso ist es beim Golfen eben auch, wenn man diese Systeme für sich fühlbar macht, sag ich mal, dass man sie eben auch alleine wiederholen kann, dass man eben nicht sagt, so, jetzt habe ich eine Stunde mit dem Pro geübt, jetzt weiß ich ungefähr, wie es sich anfühlen muss, dann stehe ich eine Woche später auf der Range und davon vergessen. Ist nichts mehr da.
Ja.
Und durch Systeme kann man das eben vermeiden. Und das ist, glaube ich, was, was auch ein bisschen so abhängig ist vom Pro, den man zu Beginn beim Golflernen hat. Pocht er darauf, ey, mach dir Notizen, mach dir ein Video hier, musst du darauf achten, dass es das, worauf es ankommt? Oder ist das jemand, der denkt, das ist eh so nativ?
Ja.
Das brauchst du dir nicht aufschreiben.
Ja.
Das ist bei Kindern sicherlich ein anderes, eine andere Voraussetzung. Wenn die das in frühen Jahren lernen, dann ist das nativ, dann ist das wie Deutsch sprechen für deutsche Muttersprachler. Da brauchen wir jetzt nicht groß in den Duden gucken nach Rechtschreibregeln und Kommasetzungsregeln, sondern es ist irgendwie so ein bisschen irgendwo verankert.
Ja.
Aber so ist es eben, wenn Erwachsene Golf lernen nicht.
Übrigens auch genau das, was einer aus unserer Golfmannschaft ja auch berichtet hat, die das in sehr, sehr frühen Jahren ihres Lebens erlernt hat und jetzt eigentlich das Ganze Intuitive, was ja jetzt irgendwie intuitiv in ihr drin ist, mit den Techniken, mit den Methoden, mit dem Hintergrund eigentlich zusammenbringt und sicherlich auch eine Situation, die Herausforderungen mit sich bringt, aber andere Herausforderungen.
Definitiv.
Und auch natürlich ein anderes Lernen erfordert. Aber einen guten Pro oder ein guter Pro stellt sich darauf ein. Golflehrer zu sein hat nicht nur etwas mit gut Golf spielen zu können, zu tun, sondern eben auch sich auf unterschiedliche Lernmethoden einzustellen. Und haben wir eben ja noch im Auto drüber gesprochen, dass diese Kenntnis etwas lernen zu können, ja manchmal sogar viel, viel wichtiger ist als der eigentliche Lernfortschritt. Weil wenn ich jetzt weiß, worauf ich achten muss, wie es sich anfühlen muss, dann kann ich mich ja auch selbst viel, viel besser kontrollieren, ob ich meine Weiterentwicklung, ob ich da auf dem richtigen Pfad bin oder nicht.
Definitiv. Also kann man eigentlich schon sagen, Systeme braucht es. Es sind aber individuelle Systeme. Also nur weil ein System jetzt für mich beispielsweise funktioniert, heißt das nicht unbedingt, dass es für dich funktioniert. Obwohl man das vielleicht meinen würde, funktionieren wir ja doch dahingehend sehr unterschiedlich, dass es eben nicht eins zu eins übertragbar ist. Also man braucht eher Methoden, um Methoden für sich zu erarbeiten und Systeme für sich zu erarbeiten, als ein festes System, wonach man dann spielen muss.
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, aber ist mir zu unkonkret, weil wir wollen ja in der heutigen Folge darauf eingehen, was sind so unsere Tipps, wie man das meiste aus der Trainerstunde rausholen kann. Ich glaube, das gliedert sich in drei Phasen. Erste Phase Vorbereitung. Vielleicht auch mal seine Statistiken vom Golfplatz, von der Range, von unterschiedlichen Sessions aufschreiben. Also wo sind denn meine Fehlschläge?
Ja.
Weil die Trainerstunde muss ja im besten Fall da ansetzen, wo das Potenzial von kleinen Stellschrauben am größten ist. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall auch in der Vorbereitung auf eine Trainerstunde mal zu schauen, okay, was sind eigentlich aktuell meine größten Probleme?
Das ist, glaube ich, auch so ein Bewusstsein, mit dem man dann auf die Runde gehen muss.
Absolut.
Zu gucken, ja, wo scheitert es denn dran? Treffe ich kein Fairway? Muss ich mich ständig aus irgendwelchen bescheuerten Lagen retten?
Ja.
Dann sollte ich vielleicht an meinem Abschlag arbeiten.
Ja.
Ist mein Kurzspiel Murks? Oder treffe ich kein Putt oder brauche ständig drei Putts, um ins Loch zu kommen? Also ich glaube, das sind schon so Informationen, die einem sehr, sehr weiterhelfen, wenn man eben so überlegt, ja, was trainiert wir denn jetzt überhaupt?
Absolut. Und sie leiten eben einen auch weg von der Subjektivität.
Ja.
Also wenn man jetzt überlegt, das Golfspiel, gehen wir von 9 Loch aus. Wir haben 9 Abschläge. So, wenn 6 davon jetzt nicht funktionieren, dann ist das ein ganz schön großer Anteil.
Ja.
Als wenn ich Distanzschläge auf dem Fairway habe, wo 6 nicht funktionieren. Also da muss man einfach für sich einen Weg finden, vielleicht die Scorekarte ergänzen. War der Abschlag aufs Fairway? Haken? Wie viele?
Hast du einen Haken gemacht?
Bei
dir?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ein F habe ich da hingeschrieben.
Mhm.
Und du?
1 und 0.
Ach Gott, ja. Gut, dann macht das so, ist ja auch Wurst, wie man es aufschreibt, wie viele Schläge aufs Grün hat man gebraucht und wie viele Putts.
Ja.
Und aus diesen Daten kann man so viel lesen, da kann man so viel erfahren und das hilft einem eben auch, genau die Problematik auf den Punkt zu bringen. Weil es bringt nichts, wenn ich eine Golfstunde habe und eine halbe Stunde Anamnese mache.
Also, ja, und dann, vor allem dann üben wir mal so ins Blaue, dann machen wir mal hier
ein bisschen Lenkkontrolle. Genau. So.
Ja,
erster Punkt. Also das ist für mich ein Tipp, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Den man eher vernachlässigt, weil diese ganze Dokumentationsarbeit natürlich auch nicht sonderlich viel Spaß macht, aber sie bringt einen unheimlich weiter. Zweiter Punkt, Notizen in der Trainingsstunde, egal wie man es macht. Ich finde Videonotizen immer ganz, ganz
oder Fotos
hilfreich.
Oder irgendwas.
Genau, aber dass man sich, das hatten wir bei dir zum Beispiel, wo du probiert hast, oder was heißt es, von außen oder von innen zu kommen. Dass man einfach sich mit dieses Bild, was wir da hatten, mit diesen zwei Sticks und unterschiedliche Divot-Richtungen und so weiter, das hilft ja nachher, sich auch daran zu erinnern, weil der Moment, wo es Klick macht,
wird ja in
perspektivisch auch immer ähnlich sein.
Und ich finde, auch da ist es so ein bisschen so eine Hartnäckigkeit zu sagen, ey, was heißt das denn jetzt von außen kommen, von innen kommen? Hast du doch keinen Plan, wenn du das, wenn du jetzt nicht diese Lehrgänge durchlaufen hast, wo du das hoch und runter beten musst, dann weißt du das doch gar nicht. Und auch da dann nachzuhaken, was heißt es denn jetzt von außen kommen? Wie sieht das dann aus? Wie fliegt dann der Ball?
Dass man auch selber
weiß, genau, mach's übertrieben vor, dass man selber auch weiß, ey, wenn mein Ball so eine Kurve fliegt, dann slice ich den Hardcore, dann komme ich von außen. Und das sind so.
Ist es der Slice dann? Ist es nicht dann Hook?
Nee.
Wenn er nach links fliegt, ist Hook und wenn er nach rechts fliegt, ist Slice?
Ja, wenn er nach links fliegt, ist Hook und rechts ist Slice, ist richtig.
Okay, dann haben wir nur aneinander vorbeigeredet.
Und diese Sachen sind einfach so essentiell, dass man dann auch versteht, wovon redet er denn überhaupt, ne?
Ja, also, das und diese Momente zu dokumentieren, das ist auch ein Schlüssel. Und sonst fängt man nämlich jede Stunde wieder an, dieses Aha-Erlebnis herbeizuführen. Ja, der Zeitraum wird dann vielleicht von einer halben Stunde auf 10 Minuten irgendwann verkürzt, aber diese 10 Minuten kann man sich einfach sparen, indem man sich das notiert, auch nochmal ins Gedächtnis holt. Dritter Punkt, möglichst viel Erfolg aus Trainerstunden, das Erlernte konsequent anwenden. Wir Menschen neigen dazu, den einfachsten Weg zu gehen. Und der einfachste Weg, genau, ist häufig der falsche. Denn wir müssen uns ja dazu zwingen, eine Veränderung in Fleisch und Blut zu übernehmen. Und das kann nicht gelingen, wenn ich aus der Trainerstunde rausgehe und es einfach wieder mache wie vorher.
Ja, absolut. Also, dass eine Veränderung auch erstmal damit einhergeht, dass man durch ein Tal geht.
Absolut.
Dieses Bewusstsein sollte man für sich haben, aber sollte man mit was Positivem verknüpfen.
Absolut.
So zum Beispiel, wenn man sein Timing vom Schwung umstellt, dass man dann vielleicht ein bisschen toppt oder die Schlägerfläche noch nicht ganz geschlossen ist. Das ist ja auch ein Prozess. Das ist zwar noch nicht das Ergebnis, was man haben will, aber es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und zeigt einem, ey, du hast jetzt das Timing schon mal geändert, jetzt fehlt noch der Release von deinen Handgelenken oder was auch immer. Aber das ist dann so, sag ich mal, ein fortgeschrittener Fehler im Schwung.
Genau. Und zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich jetzt auf der Runde bin und den nach links spiele. Also er fliegt gerade und dann macht er aber eine Linkskurve.
Also ein
Hook.
Könnt ihr, wenn euch das interessiert, auf unserem Blog nachlesen, freizeit.golf, habe ich gerade nämlich einen Beitrag zu veröffentlichen.
Den habe ich nämlich gelesen und deswegen weiß ich das und deswegen bin ich gut informiert in dieser Podcast-Folge. Aber das ist für mich ein Fehlschlag immer noch, aber über den ich mich freue. Weil er eben zeigt, dass ich vielleicht sogar etwas übertrieben meine Handgelenke habe.
Ja.
Und etwas zu übertreiben ist im Anfang häufig gar nicht so schlecht.
Ja, ist sehr schwer
sogar. Man entwickelt sich langsam eher wieder dann zurück und irgendwann passt es dann auch wieder. Und deswegen heißt das für mich eigentlich, konsequent an der Umsetzung dranbleiben. Auch wenn es jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden gibt, die scheiße laufen, dann ist es trotzdem immer noch besser als 10 Runden, die ich mit einem anderen Fehlschlag, an dem ich gerade arbeite, den auszumerzen, durchspiele.
Gerade dann, wenn man trainiert. Also würdest du jetzt ein Zählspiel machen, dann würdest du natürlich mit dem gehen, bestmöglich, wie es eben funktioniert. Aber das ist natürlich, also das spielt natürlich nicht auf das Konto ein, was für langfristige Ziele steht.
Genau.
Und das ist natürlich das Ziel, muss man sich natürlich auch überlegen, will man das überhaupt? Also man kann ja auch sagen, ey, ich bleib auf dem Niveau, was ich habe. Gut. Ich lasse ab und zu mal ein Pro drüber schauen, dass diese ganz großen Katastrophenschläge irgendwie eliminiert werden. Kann ja auch ein Ziel sein, aber wenn man das Ziel hat, seine Schwungtechnik permanent an ein Optimum anzunähern, man wird ja nie dort sein, dann ist das auf jeden Fall der richtige Ansatz zu sagen, ey, ich quäl mich jetzt auch mal durch die Scheißschläge, sag ich mal.
Absolut.
Und ertrag das mal, aber hab dann nachher den Reward zu sagen, ey, geil,
läuft.
Viel ist besser geworden.
Vorher, ja. Ja. Und klar, diese Tipps, die helfen vor allem dabei, wenn man besser werden will. Das ist einfach so.
Ja,
ne? Das ist jetzt
davon
hier, sag ich
mal,
die Voraussetzung. Sonst könnt ihr die Tipps jetzt alle hier wieder in Ablage P ballern. Letzter Tipp, wir haben jetzt drei Tipps genannt, ist auch richtig nach einer Trainerstunde zu trainieren. Ist auch etwas, was mir persönlich schwerfällt, weil ich bin eher jemand, der so 5 Tokens auf einmal in eine Ballmaschine ballert und dann auch wirklich versucht, zack,
keine
zack,
Probeschwünge,
die
alles
Bälle dadurch, und das
geht.
Hilft häufig bei Anpassungen nicht. Und man braucht eben auch eine gewisse Zeit zwischen den Schlägen. A, dass man Muskulatur nicht überfordert, weil wenn Muskulatur überfordert ist, sind bestimmte Bewegungsabläufe einfach nicht mehr so richtig steuerbar. Bestimmte Muskelgruppen sind nicht mehr ansteuerbar. Mhm. Und dementsprechend braucht man einfach ein bisschen Zeit auf der Range, um weniger Bälle zu spielen. Und das ist so der vierte Tipp.
Ich glaube auch, dieses übers Kniebrechen macht sowieso keinen
Sinn.
Das ist
also, gut gesagt, ja.
So, man darf auch keine Wunder erwarten. Man muss sich mit diesem stetigen, langsamen Prozess einfach anfreunden. Man muss Spaß dran haben, sich zu optimieren.
Ja,
und dann kriegt man auch wirklich viel aus so einer Stunde raus. Also ich würde sagen, aus den 2-3 Stunden, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, kann ich mich definitiv noch 5-6 Mal selbst auf der Range herausfordern und eben daran arbeiten. Und genau das machen wir im Moment auch.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und damit beenden wir die heutige Folge. Wie handhabt ihr das? Wie geht ihr mit Trainerstunden um? Wie oft nehmt ihr auch Trainerstunden? Und wie stellt ihr sicher, dass ihr dort möglichst viel rausnimmt? Schreibt uns das gerne auf Instagram. Wir würden uns freuen. Dort findet ihr auch eine ganz, ganz besondere oder ein ganz besonderes Herzensprojekt, was ich an dieser Stelle nochmal hervorheben möchte. Wir haben nämlich eine neue Kollektion gelauncht, den No Three Putts Club. Und zwar geht es darum, eben nicht diese nervigen, doofen Dreier-Putts zu nutzen, die einen häufig von guten Bahnen abbringen. Und wenn ihr Interesse habt, ein Hoodie, ein T-Shirt, ein Poloshirt, ein Handtuch, eine Tasche oder sonst irgendwas mit dem Motiv zu bestellen, um so unseren Weg hier bei Freizeitgolf zu unterstützen, tut das gerne. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Freizeitgolf.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.